Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Vielen Dank. Ich sage noch zwei, drei Sätze zu diesem Mandala. Es gibt eine Gepflogenheit, wenn man seinen Lehrer persönlich trifft, wenn man zu einer Lehre oder zu einem Teaching kommt, dass man sich vor ihm verneigt oder dass man sich vor ihm zu Boden wirft, ja, wie es auch genannt wird. Und das hat den gleichen Stellenwert oder es hat die gleiche Sinnhaftigkeit, wie zu Beginn des Mandala zu sprechen, in der Form, dass man darin darum bittet oder dadurch darum bittet, gelehrt zu werden. Sonst würde der Lehrer das nicht tun oder tun können oder tun dürfen. Ja. Und das wäre was, worüber man mal meditieren kann, worüber man mal ein paar Momente kontemplieren kann, so zum Beginn der Meditation, was mache ich da, was passiert da? Es gibt ja ein paar Lehrer, die das immer im Tibetischen sagen oder sprechen oder singen, ja, dann. Und Geshe-la sagt ja aber mal, man soll es in seiner Landessprache haben, man soll das in seiner Landessprache sprechen. Und ich hatte anfangs mit dem Deutschen, mir hat es nicht so behagt, wie ich die Sätze das erste Mal gehört habe. Ja, die erste Zeile davon, hier ist die wunderbare Erde, das ging noch, aber wie es dann weitergeht, da habe ich gedacht, da klingt es für mich, dieses original tibetische Schöne. Mittlerweile habe ich so oft Deutsch gehört, dass es für mich einen ganz anderen Stellenwert hat, einen Wohlklang und deswegen so meine Idee, wenn ihr den Hintergrund kennt, wenn ihr wisst, warum das davor gesagt wird, auch wie die Verneigungen, warum das getan wird, ja, dann hat es nochmal einen anderen Stellenwert. Und auch zum Ende ist es dann, dass man es im Grunde genommen versiegelt, dass es nicht verloren geht, dass diese guten Samen, die gepflanzt sind, dass das gute Karma, das entstanden ist, erhalten bleibt. Okay. Ja. Wir sind angelangt im ACI Kurs 3 bei der Klasse 4. Ich begrüße euch ganz herzlich. Auch alle die, die es danach hören, ja. Es gibt ja immer welche, die dann keine Zeit haben oder es lieber mal zu einer anderen Gelegenheit hören. Oder auch dies vielleicht in vielen, vielen Jahren anhören. Ja, es bleibt immer aktuell, was wir hier sagen. Und es war schon alleine deswegen, weil der Ursprung 2500 Jahre alt ist. Ja, und es nichts in dieser Zeit eingebüßt hat an Aktualität. Diese 8-Punkte-Haltung, beruht auf Vairochana. Und in dieser Acht-Punkte-Haltung geht es darum, eine Sitzhaltung einzunehmen, die einen optimalen Energiefluss ermöglicht und eine optimale oder eine möglichst lange Sitzposition ermöglicht. Das mag jetzt dem einen oder anderen nicht ganz so einleuchten, wenn wir dann zum ersten Punkt kommen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, gerade und speziell der erste Punkt, den einfach in Gedanken zu behalten, einfach zu wissen, da kann ich hinkommen. Ich gehe diesen Weg nicht bis zu meiner momentanen körperlichen Verfassung, sondern die kann sich jeden Tag ändern. Die kann sich von jedem Tag auf den nächsten verändern, verbessern wie verschlechtern. Und in dem Fall wäre es eine momentane Verschlechterung vielleicht im Sinne von, ich setze mich hin und spüre ein Ziehen an einer bestimmten Stelle im Körper. Aber wenn es nicht zu schmerzhaft wird, kann man das ruhig mal einen Moment aushalten und sagen, okay, 5 Minuten, mal gucken, wie es besser wird. Und irgendwann nimmt der Körper das an und es verbessert sich die Sitzhaltung an der Stelle. Gut, diese 8-Punkte-Haltung im Tibetischen wird sie genannt Chukye Luchu. Chukye Luchu. Chukye Luchu. Und ich sage das auch immer dreimal. Und ihr könnt es dann auch entsprechend nachsprechen, auch wenn ihr es schon gehört habt, auch wenn ihr es schon x-mal gesprochen habt. Ich habe jetzt erst wieder gerade ganz aufgefrischt von Geshe-la gehört. Er sagt, und ich spreche diese tibetischen Worte und mir ist es egal, ob es euch interessiert. Es pflanzt gutes Karma, es pflanzt gute Samen. Also, wie war der Satz? Wenn wir uns im nächsten Leben dann wieder treffen, wissen wir schon, was wir da getan haben und wir können dann weiter studieren mit diesen tibetischen Texten. Ob es dann soweit kommt und ob's ja was da passiert, das erschließt sich uns noch in den nächsten Lebensjahren, inwieweit es voranschreitet. Aber ich folge gerne an der Stelle meinem Herzenslehrer, wenn er diesen Vorschlag macht. Ja. Also Chu bedeutet Dharma. Ge heißt 8. Lu ist der Körper und Chu ist die Haltung. Und da kommt der Name her. Diese 8-Punkte-Haltung ist im Grunde genommen eine 7-Punkte-Haltung mit einem, ja, 8. Punkt, der keine direkte Haltung ist. Da bezieht sich dann die körperliche Einstellung auf das Atmen. Kommen wir dann später noch dazu. Ja, jetzt komme ich zum Punkt 1. Und der Punkt 1, der hat mich sofort gefesselt, als ich das erste Mal gehört habe. Dieser Punkt 1 im Tibetischen Kangpa Kiltrung. Kangpa Kiltrung. Kangpa Kiltrung ist das Sitzen im Lotus mit den Beinen überkreuzt, wobei das linke Bein auf dem Oberschenkel des rechten Beins liegt und dann das rechte Bein darunter hervorgezogen wird und über dem linken Bein auf dem Oberschenkel liegt. Ja. Ich habe das schon immer wieder mal auf so Bildern bewundert, habe ganz, ganz wenige Male in meinem Leben Menschen gesehen, die so gesessen waren oder sich so hingesetzt haben. Meist hatte es was zu tun mit Yoga-Übungen. Und als ich es hier erfahren habe, habe ich mir gedacht, okay, das wäre erstrebenswertes zu erlernen. Und ich habe dann sofort beschlossen, Yoga, mit Yoga anzufangen und dass man Yoga nicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat macht, um diesen Sitz irgendwann einmal oder diese Position irgendwann einmal zu erreichen. Es war mir von vornherein klar. Ich habe dann gesagt, gut, so oft ich kann, jeden Tag. Und das hat dann ein paar Wochen gedauert und ab da war es dann mein Rhythmus, dass ich es jeden Morgen eine halbe Stunde das Lady Niguma Yoga gemacht habe, was ich damals als Videolink bekommen habe mit spanischer Sprache, die habe ich dann immer zu leise gedreht. Und weil, also mit spanischer Sprache, da hätte ich es, glaube ich, kein halbes Jahr durchgehalten. Das war hier zu temperamentvoll. Und ohne Sprache, mit dem Wissen, wie die einzelnen Positionen gehen, habe ich es dann ein halbes Jahr gemacht. Und dann habe ich gemerkt, es tut an bestimmten Stellen, es schmerzt an bestimmten Stellen. Und dann habe ich einen Lehrer aufgesucht, der Lady Niguma Yoga lehrt. Bin ich dann nach Österreich gefahren und da war ich eingeladen dann in Baden, südlich von Wien. Und an diesem Wochenende hat sich mir dann erschlossen, was ich noch nicht verstanden hatte, diese Positionen richtig auszuführen. Und seitdem ging es dann ständig oder stetig vorwärts, voran, immer besser in diesen Lotus-Sitz hineinzukommen. Und ich glaube, nach gut einem Jahr konnte ich dann ein paar Minuten sitzen ohne Schmerzen. Und mittlerweile kann ich eine ganze Meditation im Lotus-Sitz sitzen. Aber das hat auch Tagesformen, wo es länger geht und wo es manchmal eben kürzer geht. Gut, diese Sitz im Lotus ist jetzt nicht zwingend Voraussetzung für Meditation, sonst müsste jeder sagen, okay, dann ist Meditation nichts für mich. Nein, das ist etwas, was man der eine mehr oder der andere weniger anstreben kann, was nicht unbedingt notwendig ist. Ein ganz, ganz toller Mensch hat mir mal gesagt, die Inder hätten diesen Lotussitz nur erfunden, weil sie damals keine Stühle hatten. Das kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Wenn man schön aufrecht auf einem Stuhl sitzt, nicht nach hinten gelehnt und auch nicht richtig mit den Beinen und mit dem Hintern, also mit dem Becken, sondern wenn man nur mit dem Becken auf dem Stuhl sitzt und so leicht nach vorne kippt, sitzt man auch in einer perfekten Haltung, was ich schon auch sehr, sehr häufig nutze, wenn ich ja irgendwo bin, wo ich warten muss, wo ich auf dem Stuhl sitze, da kann ich meine Haltung üben, da kann ich mich einschwingen, da kann ich mich schön hinsetzen und die Beine einfach ein bisschen nach vorne abkippen lassen über den Stuhl hinweg und habe auch diese Sitzhaltung, die man basierend auf diesem Lotussitz dann erreicht. So, es heißt auch, man kann schon sehr zufrieden sein, wenn der halbe Lotus gelingt oder wenn man meditiert im halben Lotus. Also wenn es denn nie zu einem vollen Lotus kommt, was ich jetzt nicht den Anspruch habe, dass das jemand haben muss, weil ich es hier sage. Für mich war es halt wichtig und jetzt, wenn es dann einfach geht, dann mache ich es natürlich, klar. Und es macht mir auch Spaß, ich kann sitzen, ich brauche kein Hilfsmittel dazu letztendlich. Ich lege vielleicht eine Decke unter oder ein Shirt, was ich habe und dann reicht mir das vollkommen aus. Oder Yogamatte, was gerade da ist. Ja. Ich nutze auch mal ein schönes, bequemes Kissen und genieße dann auch das, wenn es dann immer sehr, sehr weich ist an der Stelle. So, also voller Lotus, halber Lotus ist nach dieser 8-Punkte-Haltung der erste Schritt oder der erste Teil, auf den man sich zubewegen oder hinarbeiten sollte. Ich würde mal aus der westlichen Sicht sagen, nicht in einem Sofasessel, nicht nach hinten gelehnt, sondern aufrecht sitzend auf einem Stuhl, das Becken so leicht nach vorne gekippt. Es gibt Holzbänkchen zum Meditieren, die eine gewisse Schräge haben für den Anfang. Also was kann man mal nutzen? Es gibt verschiedene und vielerlei Kissen. Und im Laufe der Zeit werdet ihr merken, dass die Kissen nicht immer die gleiche Qualität haben, dass sie einmal angenehmer sind, wenn sie höher sind und einmal, wenn sie niedriger sind. Das muss sich einpendeln. Das kann Jahre dauern, bis man das richtige Kissen gefunden hat. Und Wichtig dabei ist, dass ihr euch wohlfühlt und dass es bequem für euch ist an der Stelle. Das ist die Grundlage letztendlich der aufrechten Haltung für die Wirbelsäule. Der Punkt 2 auf Tibetisch: Mikmiye Misum, Mikmiye Misum, Mikmiye Misum. Mik, das Auge, Miye, nicht offen, und Misum, nicht weit. Und aus meiner Erfahrung, die Augen nicht offen zu halten, oder ich will es mal sagen, die Augen geschlossen zu halten, es kommt auf die Tagesform an. Wenn ich spätabend noch die Muße habe, mich hinzusetzen, zu meditieren und die Augen ganz schließe, passiert es mir schon hin und wieder, dass ich merke, es ist keine Meditation, sondern mehr ein Schlummer. Ja? Also die Augen offen zu halten, hält einen auch ein bisschen wacher. Ihr müsst es ausprobieren. Die ideale oder optimale Augenhaltung wäre, so einen Spalt geöffnet, so dass man, wenn man gerade jetzt guckt, die Augenlider ziemlich geschlossen wären. Man guckt nach unten, so einen Meter, einen halben Meter bis einen Meter vor sich auf dem Boden. Und guckt da auf nichts Besonderes, auf nichts Bestimmtes, sondern guckt einfach dahin. Ich habe manchmal Tage, da muss ich sie schließen, da möchte ich sie geschlossen halten. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte irgendetwas anschauen, dann gucke ich auch darauf ganz genau und ganz gezielt. Ein Bild oder ja, was auch immer es ist. Oder einfach mit geöffneten Augen meditieren. Wenn ihr die Augen geschlossen haltet, wenn ihr das Gefühl habt, um euch herum ist es zu hell, ich habe gern die Augen lieber zu, dann gibt es noch einen Trick, dass ihr die Lider zwar schließt, aber die Augen nicht in dem Moment mit nach unten zieht, sondern die Augen, wenn die Lider geschlossen sind, wieder in die waagrechte Position bringt, dass er wieder gerade ausguckt. Und wenn er dann gerade ausguckt, dann hilft es, wacher zu bleiben. Nicht, also es beugt der Müdigkeit vor, ja, die im Laufe der Zeit einfach entsteht. Ja, wenn man länger meditiert, kommt einfach mal eine Phase von Müdigkeit, aber auch umgekehrt. Ja, auch diese Hyperaktivität dauert dann tausend andere Dinge zu denken. Ein wichtiger Punkt noch, wenn die Augen offen sind, sucht euch keine, ja, wie sagt man da, Fläche oder kein Bild, das so bunt und so wild ist, wie das, was ihr gerade bei mir als Hintergrund seht. Das ist denkbar günstig für einen unruhigen Geist, aber nicht für einen ruhigen Meditationsgeist. Ja? Für einen ruhigen Meditationsgeist ist eine sanfte Farbe, eine nicht zu schreiend und eine etwas Einfarbiges, also was nicht ablenkt, was einfach den Geist beruhigt. Ja. Das kann eine weiße Wand genauso sein, wie eine dunkelrote, wie eine blaue. Ich habe lange Zeit eine rote Wand gehabt oder ein rotes Tuch an der Wand gehabt, direkt vor mir. Und das hat mir sehr gut getan, dahin zu gucken beim Meditieren. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dieses rote Tuch muss da weg. Ja, wie man den Ausdruck kennt, rotes Tuch, ja, dann war es mal einfach zu viel. Ja. Also mittlerweile ist es bei mir so, ich schließe in der Regel die Augen und manchmal mache ich sie noch einen Spalt nach unten auf, aber eher selten, und halte dann lieber die Augen unter den Augenlidern gerade gerichtet nach vorne. Die dritte Körperposition oder der dritte Teil, der zur Körperposition gehört, ist es die Verlängerung dessen, was wir beginnen, wenn wir sitzen, wenn wir gerade sitzen und versuchen, die Wirbelsäule so einzuschwingen, dass sie gerade sitzt, ja, dass sie nicht nach hinten durchhängt im unteren Bereich und dass sie im oberen Bereich auch nicht nach vorne hängt. sondern also mit einem aufrechten Körper. Und um diesen aufrechten Körper zu halten während der gesamten Meditation, und ich habe das sehr, sehr häufig bei mir beobachtet, dass wenn die Meditation tiefer geht, dass ich so in mir zusammensinke. Und manchmal geht dieses in mir zusammensinken etwas nach vorne und manchmal auch etwas zur Seite. Ja, das ist, ja, ich kann es in dem Moment nicht beschreiben. Es fühlt sich einfach nicht gerade an, aber in dem Moment, wo ich das merke, hole ich einfach tief Luft, mal so, dass der Brustkorb sich füllt, und dann merke ich, wie sich der Körper wieder aufrichtet. Ja. Und es braucht es möglicherweise am Anfang häufiger in der Meditation. Und wenn er immer gerade sitzt, der Körper gewöhnt er sich dran, dann kriegt er diesen Automatismus und dann braucht es auch dieses Nachkorrigieren an der Stelle nicht. Aber am Anfang ist es sicherlich sinnvoll, den Rücken immer wieder mal durch tiefes Luftholen aufrecht zu stellen. Ja. Dabei gehört noch dazu, die Schulterblätter etwas zusammenzuziehen am Anfang, im ersten Moment, in dem Moment, wo man sich hinsetzt, die Schulterblätter etwas zusammenzuziehen und dann aber wieder lösen. Nicht festzuhalten, sondern wieder zu lösen. Nur kurz zusammenziehen, dadurch weitet sich der Brustkorb vorne und die Wirbelsäule kommt in ihre normale oder in ihre natürliche S-Kurve. Ja, in diese Doppelschwingung. Ja. Anlehnen. Ich habe es schon oft erlebt, dass Menschen sich anlehnen beim Meditieren. Anlehnen müsst ihr ausprobieren. Das ist manchmal hilfreich, wenn ihr merkt, ich bin eigentlich schon, ja, ich habe eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ich fühle mich nicht wohl im Körper oder ich fühle Schmerzen oder beim Atmen, es drückt irgendwo, dann ist es möglicherweise eine Erleichterung, ja, sich an die Wand zu lehnen, anzulehnen, aber aufrecht, ja, nicht mit der gesamten Wirbelsäule anlegen, sondern dann nur mit dem Becken und mit den Schulterblättern, ja. Aber nur übergangsweise freisitzen ist immer das Beste dabei, ja. Der Punkt 4, die Schultern. Tibetisch, Trakpa Nyam, Trakpa Nyam, Trakpa Nyam. Wobei Trakpa Schultern heißt und Nyam gerade. Und da geht es jetzt nochmal um einen anderen Aspekt, nicht die Schultern zusammenziehen, dass der Brustkorb sich dehnt, sondern gucken, dass die Schultern so natürlich gerade liegen, dass nicht ein Schulterblatt so ein bisschen nach unten hängt, ja. Diese Balance muss man im Laufe der Zeit, man muss sich da auch ab und zu mal, man darf sich nicht scheuen, während der Anfänge der Meditation sich immer wieder mal zu bewegen, ja. Man darf nicht denken, oh, ich meditiere ja, jetzt bin ich so, jetzt muss ich bleiben, oh, bloß nicht bewegen. Bewegt euch, ja. Holt tief Luft, wenn ihr merkt, die Schultern, da passt was nicht, ne, bewegt sie mal und guckt, dass sie gerade sind. Ja. Irgendwann ist es gleich zu Anfang, ihr setzt euch hin, dann gehen diese Punkte automatisch durch und ihr sitzt, aber zwischendurch passiert es, dass man denkt, da passt was nicht und dann ruckelt euch oder rückt euch gerade, rückt euch zurecht an der Stelle. Ja. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, es soll ein Unterschied oder denkt an den Unterschied, euch gerade zu rücken in dem Moment, dass ihr perfekt und optimal für die Meditation sitzt, als dass ihr denkt, oh, irgendwas zieht und da muss ich jetzt irgendwie mal mich bewegen, damit dieses Ziehen aufhört, ja. Wenn es mal irgendwo zieht in der Schulter, wenn ihr wunderbar gerade sitzt, ja, es gibt Millionen winzig kleine Samen von Karma, die aufgehen während der Meditation, da kitzelt's an der linken Augenbraue und unterm rechten Nasenloch und was auch immer, ja. Natürlich, ja, kann man das schnell mal abstellen, ja, indem man hinfasst. Aber ich kann euch versprechen, ganz abstellen werdet ihr es damit nicht. Ihr stellt's ab, indem ihr das einfach zulässt. Einfach, guckt einfach hin in diesem Moment, was passiert da, und dann hört es von alleine auf. Und wenn es zu schlimm wird, dann muss man halt hinfassen. Aber meine Erfahrung, jahrelange Erfahrung ist, ich sehe es dann an, ja, in Gedanken gucke ich mir das an oder fühle einfach hin an die Stelle in dem Moment und schwuppdiwupp ist es auch schon weg. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, es passiert eigentlich nicht mehr so häufig. Ja, es passiert ganz, ganz selten. Ja. Manchmal vergesse ich beim Meditieren, weil ich vorher noch irgendwas kurz gelesen habe, meine Brille runterzunehmen. Ja. Und auf einmal spüre ich sie auf der Nase. Und dann denke ich mir, die Brille muss jetzt runter. Sonst meditierst du nicht gut. Und auch wenn ich das dann angucke, einen Moment, ja, irgendwann vergesse ich es dann auch und dann ist die Brille schon fast, ja, die ist dann, ich spüre sie nicht mehr, ist dann weg. Ja. Und zum Ende der Meditation merke ich, hoppla, ist ja immer noch da. Ja. Also, das ist einfach, in der Meditation verändert sich vieles. Ja. Gut, Nummer 5. Und ihr seht schon, die 8-Punkte-Haltung, wir haben es zur Hälfte. Heute geht es ganz, ganz schnell. Ja. Das ist eine ganz kurze Klasse heute. Nummer 5. Go, Mito, Mima. Entschuldigung. Go, Mito, Mima. Go, Mito, Mima. Go, Mito, Mima. Go ist der Kopf. Mito nicht hoch und Mima nicht gesenkt oder nicht nach unten. Und das bedeutet, da gibt es jetzt keinen Wert. Da kann man nicht sagen, so ist es richtig, sondern ihr müsst es herausfinden. Wann ist euer Kopf in der richtigen Position? Der Kopf soll nicht zu hoch liegen. Der Kopf soll nicht zu tief geneigt sein. Ihr müsst für euch sehen, wann ist es richtig. Und etwas, was dabei noch einen entscheidenden Faktor beitragen kann, ist die Information oder das Wissen darum, wenn der Kopf zu weit nach vorne geneigt ist oder, ja, also nicht nach vorne jetzt vom Körper weg, sondern einfach an sich oder in sich, wenn der Kopf nach vorne geneigt ist, tendiert mir eher zum müde werden. Wenn er zu weit nach hinten ist, wenn man das Gefühl hat, man müsste ihn so durch das aufrechte Sitzen etwas so nach oben, leicht nach oben ziehen. Und das sind Millimeter schon ausschlaggebend, dass man dann zu fusselig ist, zu viele Gedanken hat, ja, sich nicht richtig konzentrieren kann. Und wenn man mal einen kurzen Moment an den Kopf so ein, zwei, drei Millimeter nach vorne neigt, ja, kann das Wunder wirken. Probiert das aus, ja. Meist, oder meine Erfahrung, so muss ich sagen, meine Erfahrung ist, meist ist er bei mir mehr zu weit nach vorne, ich muss eher mal so nach hinten korrigieren. Ja. Der Punkt Nummer 6 geht jetzt dahin, dass die Muskeln entspannt sind, speziell am Kopf oder eben im Mundbereich, das heißt, Zähne und Lippen sollen eine natürliche Position haben. Die tibetische Bezeichnung dafür ist Sochu Rangluk. Sochu Rangluk. Sochu Rangluk. So sind die Zähne. Chu sind die Lippen. Rang wäre natürlich. Und Luk die Position. Also ohne Anspannung, eine ganz natürliche Haltung, Zähne und Lippen, und damit ist gemeint, nicht zusammenpressen, nicht den Mund offen halten, sondern einfach so locker die Lippen aufeinander liegen lassen. Vielleicht geöffnet, wenn es sich natürlich anfühlt für einen. Atmen sollte man nicht durch den Mund, also dafür muss er nicht offen sein, der Mund kann geschlossen sein. Gischiller sagt auch immer, ein Mona Lisa-Lächeln auf den Lippen. Ja. Also in dem Moment, wo ich es höre, obwohl ich dieses Mona Lisa-Lächeln nicht so sehr empfinde, muss ich immer breit grinsen. Ich weiß nicht warum, also mir kommt es jedes Mal. Ja. Und ich merke dann dieses kurze Grinsen, ja, dieses kurze, ja, Anspannen und dann Lösen, gibt nochmal eine Entspannung auf die Lippen. Ja, dieser kurze Moment. Und dann loslassen und dann einfach in seine natürliche Position gleiten oder sinken lassen. Entspannt nochmal. Bei den Zähnen ist es ähnlich. Manche nehmen gerne die Zähne zusammen. Die Zähne sind im Grunde genommen nicht wirklich aufeinander, wenn der Kiefer entspannt ist. Ja, da ist auf jeden Fall immer ein bisschen Luft. Wie viel Luft, ich weiß es nicht und wie, aber zumindest nicht zusammen. Ja, also lasst es ganz natürlich für die Position Nummer 6 der Haltung, der optimalen, der idealen Meditationsposition oder Meditationshaltung. Und es gilt dann im Übrigen auch, wenn wir schon gerade bei den Muskeln und bei der Entspannung sind, für alle anderen Körperteile auch. Denkt nicht, wenn ihr irgendwie sitzt und ihr versucht gerade diesen halben Lotus, dass ihr da irgendwie die Zehen in einer bestimmten Position hindrücken oder hinpressen müsst. Wenn ihr merkt, das ist unter Spannung, dann fasst euch nochmal hin, zieht noch einmal ein bisschen oder lasst einfach die Zehen oder den Fuß dann locker und entspannt ihn. Ja. Die Position 7 hat auch wieder ein paar so Spezialitäten. Und da geht es darum, dass die Zunge eine ganz selbstgewählte Position im Mund einnehmen möchte, so sie denn gelassen wird, so sie denn nicht mit Gedanken irgendwo hingeführt wird. Ja. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, eine natürliche Position für die Zunge, na klar, die liegt da drin, die ist faul, die liegt irgendwie unten auf den Schneidezähnen oder dahinter oder was auch immer. Ja. Nein, so ist es nicht. Ja. Ich habe das gemerkt dann im Laufe der Zeit, weil die Erklärung dazu war ganz leicht oberhalb der oberen Schneidezähne so an den Gaumen angedrückt oder angelehnt, ganz leicht oder berührt. Und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht natürlich sein, ich probiere es halt mal aus. Und ich merke aber, wenn ich eine Zeit lang sitze, dass der Zunge das gut gefällt, dass diese Position, ja, das da, ne? Probiert's aus. Ja. Also die Position 7 gilt der Zunge und auf Tibetisch heißt es Che Ya Soi Rang Luk. Che Ya Soi Rang Luk. Che die Zunge, Ya Soi die oberen Zähne und Rang Luk, ja, dort an der Stelle in diesem Bereich positionieren oder halten. Und ich selbst kann das nicht nachvollziehen, ich kann dazu nichts sagen, aber es heißt auch, dass es während der Meditation den Durst verhindert oder durstig zu werden. Ja. Hat möglicherweise damit zu tun, wenn die Zunge an der Stelle liegt, dass eine bestimmte Menge Speichelfluss entsteht oder keine Ahnung, wie auch immer. Also steht so geschrieben, ist hilfreich natürlich, wenn man der Meditation nicht durstig wird. Ja, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann an der Stelle, ich kann das von meiner Seite aus, ich kann es nicht als solches bestätigen, dass das bei mir jemals aufgetreten wäre. Diese 7 Punkte sind jetzt auch nicht das, wie soll ich sagen, das Gebetsbuch, ja, dass ihr sagt, ja, ich muss jetzt unbedingt immer all diese Punkte, ja. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt 15 Minuten, ja, bis ich manchmal sitze, brauche ich schon 5, ja. Wenn ich 15 Minuten habe, dann setzt euch erst hin, fangt zu meditieren an und dann kommt vielleicht der eine Moment, wo ihr sagt, ach, ich könnte ein bisschen weiter nach vorne sitzen, das Becken vorschauen, während der Meditation, im Gedanken und nehmt dann die Haltung ein, wie ihr jetzt gehört habt, diese Punkte und merkt in der Meditation, oh, die Zunge ist vielleicht verkrampft oder der Kiefer ist gepresst und dann lasst es einfach los dann. Ja, dass das im Laufe der Zeit in eure eigentliche Meditation mit übergeht und dass ihr euch nicht zu sehr darauf konzentriert, die Haltung perfekt zu haben und dann ist keine Zeit mehr Ja, dann kommen noch, ich will in Gedanken noch die, meine Schalen aufstellen, ja, wie wir gelernt haben, die Darbringungen zu machen und schwupp, was soll ich jetzt noch meditieren? Jetzt klingel ich meinen Wecker 15 Minuten zu lang. Ja, also, immer alles mit Bedacht und die Hauptmeditation soll ihren Anteil haben an der Zeit, die ihr für die Meditation verwendet. So, dieser achte Punkt der Acht-Punkte-Haltung, die gar keine Haltung ist, ne? Oder vielleicht dann doch letztendlich der Atem. Was es zum Atem zu sagen gibt, ist, man braucht ihn ja schon, um diesen Brustkorb anzuheben. Zum Einatmen braucht ihr den Atem, diese Balance herzustellen. Das ist also schon einmal an dieser Stelle der Teil, wo der Atem seinen Anteil an der Meditation hat, ja. Dieser achte Punkt, der an dieser Stelle zur Meditationshaltung hinzugezählt wird, begründet sich auf der Abhidhamma Kosha. Ja. Das ist eines der großen Werke, eines der großen buddhistischen Werke, aber an anderer Stelle mehr dazu. Ja. Beim Atmen wird immer aufs Ausatmen Wert gelegt. Ausatmen, die Konzentration liegt auf dem langsamen, gleichmäßigen Ausatemfluss und das Einatmen geschieht dann von alleine. Und ihr könnt am Anfang so, wenn euch jetzt fragt, ja, ausatmen, wie lange soll ich denn ausatmen? Vielleicht so im Zeitraum, wenn ihr 21 in Gedanken sagen würdet, eine Sekunde 21 als Minimum, länger natürlich, 5-mal, 10-mal, je nachdem, wie lange es euch beliebt, wie lange es euch gefällt. Aber denkt auch daran jetzt, ja, wenn ihr sagt, ich mache 3 Atemzüge und jeder Atemzug dauert schon eine Minute, ja, sind die ersten 3 Minuten von 15 um für die Einstimmung. Also guckt immer. Wenn ihr lange Zeit habt, wenn ihr sagt, heute ist nur Meditation der ganze Tag, ja, dann könnt ihr auch 5 Minuten atmen. Ein, aber ihr atmet aus, beobachtet den Atem an der Stelle und bringt euch damit auch bis zu einem gewissen Punkt in eine ruhige Atmosphäre. Und dieses Atmen ist noch keine Meditation. Es gibt Meditationen, die genau dies tun, die diesen Atem als Meditationsobjekt sehen. Und ich habe viel Zeit damit, verschwendet, ja, weil ich habe von dieser Meditation erfahren, habe es ausprobiert und habe gedacht, ja, dieses Ausatmen, dieses Entspannen letztendlich, ja. Und dafür ist es auch da, sich aufs Ausatmen zu konzentrieren, so eine Art Entspannung, Vorbereitung für die Meditation zu erreichen. Aber Entspannung ist eben nicht Meditation. Und wenn man bei diesem Atem bleibt und dann nichts weiter denkt, dann pflanzt man dafür Samen, dass auch keine Gedanken mehr entstehen. Ja, das heißt, du willst dir etwas merken und merkst hinterher, oh, wo ist denn hin mit meiner Merkfähigkeit? Ja, also ich habe viel eingebüßt von meiner Merkfähigkeit. Ich muss für vieles immer alles sofort aufschreiben. Ja, und Geshe-la hat es mal gesagt, ja, man meditiert sich da an der Stelle praktisch die Gedanken weg. Ja. Man erschafft Karma fürs Nichtdenken. Und Nichtdenken ist dann eben, man erinnert sich nicht mehr. Also, was dann später ja im Alter manchmal sowieso von alleine noch kommt. Ne? Also brauchen wir es nicht noch vorher erst noch züchten. Ja. Der Atem soll durch die Nasenlöcher fließen. Der Mund kann schon geöffnet sein, aber der Atem soll durch die Nasenlöcher fließen. Die Nasenlöcher haben eine ganz, ganz besondere Bewandtnis. Die beiden Nasenlöcher werden als die beiden Seitenkanäle gezählt oder gerechnet oder angesehen. Und man kann beobachten, dass man mal mehr durch das eine Nasenloch einatmet oder ausatmet und mal durch das andere. Das wechselt, der Körper wechselt da. Ich kann euch die genauen Zahlen und Daten dazu nicht sagen. Ich, wie gesagt, ne? Manche Dinge halten sich nicht lange in meinem Kopf. Also das kann jetzt 5 Minuten sein, das kann auch eine Viertelstunde dauern oder eine Stunde, ich bin mir nicht sicher. Also ich merke das immer wieder auch tagsüber, wenn ich atme, dass es mal mehr durch das eine als durch das andere Nasenloch geht. Und wenn ihr durch die Nase atmet, wird im fortgeschrittenen Zustand versucht, durch beide gleichzeitig zu atmen oder hervorgerufen durch bestimmte Dinge, die dann später auch entsprechend erklärt werden. Ja? Und das soll heißen, dass, was man auch beim Yoga versucht, durch die entsprechenden Yoga-Praktiken, durch die einzelnen Yoga-Übungen, dass man diese Energie, die durch die Seitenkanäle beginnen an der Nase, dann an der Wirbelsäule entlang in den Zentralkanal, also praktisch in die Wirbelsäule hineinbringt, also in den Zentralkanal, der etwas vor der Wirbelsäule, aber auf gleicher Höhe, wenn man von vorne drauf guckt, vor der Wirbelsäule liegt und so denn der Energiefluss im Zentralkanal dauerhaft verbleibt, wäre der Weg nicht mehr weit, ne? Zur Erleuchtung. Ne? Ja, ist ein Anspann für mich. Ich denke mal, irgendwann wird er schon in der Mitte bleiben. Ne? Aber gut. Atem. Ich möchte noch was zum Atem sagen. 2 oder 3 Atemzüge am Anfang genügen oft. Wenn man ein bisschen eingespielt ist, einmal ausatmen, von alleine einatmen lassen, ein zweites Mal ausatmen, ein drittes Mal und dann ist es gut. Und dann kann man zu dem Punkt übergehen, sich seine bevorzugte Person vorzustellen, seinen Lehrer, welche Person auch immer, zu der man hinguckt, auf die man schaut, ja, der man gerne jetzt was darbringen möchte, ihr dann als all die Darbringungen macht und so weiter, reicht für den Atem aus. Und zum Ende der Meditation kann man es wieder genauso handhaben, dass man die letzten Momente der Meditation, die letzten Sekunden, dem Atem wieder übergibt und mit diesem Atem aber dann verbindet, dass man das gute Karma widmet, indem er durch den Ausatmen, durch das Ausatmen, ein goldenes Licht dahin transportiert, zu denen man, für die man dieses gute Karma widmen möchte oder denen man dieses gute Karma zukommen lassen möchte. Ja? Es ist etwas paradox, man hat was Gutes erreicht, man hat was Gutes erlangt und gibt es zum Ende dann weg. Aber genau das ist es ja, was wir so oft lernen. Wir kriegen nur das, was wir vorher gegeben haben. Also es ist sehr gut, wenn wir sehr viel Gutes angesammelt haben und es dann komplett weitergeben. Dieses Weitergeben ist im Grunde genommen die Versiegelung dafür, dass wir es behalten. Ja, was ich zu Anfang sagte. Damit behalten wir alles das Gute, was wir in dem Moment an guten Karma erzeugt haben. Da habe ich zum Sitzen noch... Nein, Sitzkissen habe ich schon erwähnt. Sitzkissen habe ich gesagt. Ja, die Hände. Wo lege ich die Hände hin? Es gibt die verschiedensten Positionen, wo ich die Hände liegen lassen kann. Ihr werdet merken, wenn ihr meditiert und es ist draußen warm oder ihr habt eine angenehme Temperatur im Raum, dann, wenn ihr die Hände auf die Oberschenkel legt, sodass ihr ein bisschen Luft unter den Armen kriegt, ist das ganz angenehm für die Zirkulation. Wenn es aber etwas kühler ist, dann ist es vielleicht angenehmer, wenn die Arme angelegt sind und dann legt man die Hände vielleicht in den Schoß. Und da gibt es eine bevorzugte Position, auch in Bezug auf den Lotussitz, dass man die beiden, zuerst die linke Hand in die Knöchelschale oder in die Knöchelmulde legt. Und die rechte Hand darüber, ja, also die linke Hand zuerst, die rechte Hand darüber und dann, also es sieht jetzt hier am Bild genau spiegelbildlich umgekehrt aus, und dann die beiden Daumen so zueinander führt. Ja. Was das für eine besondere Bedeutung hat, der Energiefluss an der Stelle ist anders, als wenn ihr die Hände einfach ineinander legt, ohne die Daumen hier zu verschließen. Ja, ihr bildet dabei einen Kreis. Das gleiche ist, wenn ihr die Hände auf die Oberschenkel legt. Ihr könnt da die Hände einfach flach auf den Oberschenkel legen oder Daumen und Zeigefinger zusammenlegen. Oder auch umgekehrt, mit dem Handrücken auf die Oberschenkel. Und all das hat immer einen unterschiedlichen Energiefluss zu folgen. Und es sind unterschiedliche Momente, wo ich das genießen möchte. Ja, das fühle ich im Laufe der Zeit. Da gibt es auch Anleitungen dafür. Allerdings nicht in dieser 8-Punkte-Haltung. Deswegen ist es auch damit getan, die Hände aufzulegen und die Daumen zusammenzulegen. An den Fußknöcheln, also praktisch in der Mitte vor dem Becken. Jetzt habe ich noch etwas Interessantes, so meine ich mich zu erinnern, in der Lektüre 4 gelesen. Und da wollte ich noch schnell mal drauf kommen. Die habe ich hier unten. Ja, also es gibt hier so Anweisungen wie auf weichem Stroh mit Gras bedeckt oder auch den Begriff Kuschagras. Also Kuschagras, ich kannte den Namen nicht. Das ist wohl ein asiatisches Gras und das kann man auch irgendwo bestellen, im Internet möglicherweise, und das kann man auch irgendwo vielleicht kaufen, ich weiß es nicht. Ich habe es immer, Ursula hat es da, schön. Also ich habe immer welches bekommen bei den Retreats in Diamond Mountain. Da gab es für jeden immer Kuschagras. Und da war es eben so, dass man welches unter sein Bett oder unter das Kopfkissen legen sollte. Und das habe ich dann getan. Ich habe es dann unter die erste Decke in meinem Bett reingelegt und habe das Gras da liegen lassen, die Tage da, die ich anwesend war. Und als ich es am Schluss rausnehmen wollte, siehe da, war es weg. Also ich habe das irgendwie verbraucht. Also es war weg, ja. Ich hatte mehrere Stellen, aber da, wo ich gelegen bin, da war es wirklich weg. Also da war es, da hat seinen Zweck dann getan, sag ich mal, ja. Es hat ja einen Grund, warum es genannt wird, ja. So, jetzt muss ich aber noch gucken. Ja, genau. Da wird beschrieben, warum diese Sitzposition so wichtig ist. Genau. Und dass das die einzige, diese Sitzhaltung mit dem halben Lotus oder Lotus, dass diese Sitzhaltung so zu sitzen, die einzige Haltung ist, die nur vom Buddhismus gelehrt wird. Und die auch schon dadurch, wenn man sie sieht, entsprechend Respekt erzeugt. Ich stelle das auch fest, wenn ich jemanden sehe, der so da sitzt, ja, dann wäre ich automatisch ganz still und vorsichtig und sanft wenn ich irgendwo bin und sehe so jemanden, da möchte ich auf keinen Fall irgendein störendes Geräusch von mir geben, geschweige denn irgendwie den erschrecken oder so, ja. Und das ist für mich so ein Zeichen von das, was im Inneren passiert, strahlt schon nach außen, allein durch diese Haltung. Und alleine deswegen finde ich diese 8-Punkte-Haltung so wichtig, dass man ihr eine ganze Klasse, also einen ganzen Abschnitt und nicht einfach nur so unter ferner Liefen diese 8 Punkte auflistet, lehrt, ja. Die Lektüre ist diesmal auch nicht sehr lang. Die Hausaufgaben natürlich entsprechend auch nicht, ja. 8 Punkte, ja, das ist natürlich gut. Wenn ihr Lust habt, können wir diese 8 Punkte einfach mal so in Gedanken in einer kleinen kurzen Meditation jetzt im Anschluss durchgehen. Wenn ich ein paar Nicken mitbekomme, dann würde ich sagen, machen wir das mal, wenn ihr Lust habt, ja. Und dann kann ich sagen, war es das auch schon wieder für den heutigen Abend. Bringt euch in eine schöne, angenehme, für euch angenehme Position. Guckt, dass ihr aufrecht sitzt. Findet für die Hände jetzt mal für den Moment. Manchmal ist es ganz intuitiv. Heute möchte ich die Hände da zusammenlegen im Schoß oder heute möchte ich die Hände auf den Oberschenkel nach oben oder nach unten mit den Handflächen haben. Ich möchte heute die Daumen zusammenlegen oder wie auch immer. Findet das, was gerade im Moment passt. Und es wird sich verändern und dann macht das anders. Und dann ist es auch gut. Und jetzt fangen wir mit dem Ausatmen an. Und das Einatmen kommt von alleine. Und noch einmal ausatmen. Und guckt jetzt dabei schon, wenn ihr ein paar Mal ausgeatmet habt, wie sitze ich denn eigentlich? Ist meine Wirbelsäule gerade? Ist mein Brustkorb gerade? Schultern ein bisschen zusammen nach hinten? Haben die Schultern das gleiche Niveau? Möchte ich die Augen lieber schließen und geradeaus gucken oder leicht geöffnet halten und auf den Boden direkt vor mir schauen? Das kleine Mona Lisa lächeln und dann die Lippen entspannen. Den Kiefer, die Zähne, der Zunge ihre natürliche Position geben und ruhig dabei immer nochmal tief ausatmen. Und beim Ausatmen könnt ihr eure Wirbelsäule noch etwas begradigen, indem ihr im letzten Moment des Ausatmens noch ein klein bisschen mehr ausatmet. Und dabei den Bauch ein bisschen einzieht. Da gibt es Spannung auf der unteren Wirbelsäule und der Körper richtet sich auf. Ist der Kopf gerade? Vielleicht fühlt ihr, wie wenn oben an den Haaren jemand nach oben zieht kurz und dann sinkt er in die neutrale Position, die sich angenehm anfühlt. Holt euch in Gedanken euren Lehrer oder den, zu dem ihr eine besondere Beziehung habt. Erzählt dieser Person von eurem Vorhaben. Dass ihr nach Bodhicitta strebt, ein Wesen zu helfen. Ladet ihn ein, mit euch zu meditieren. Macht ihm kleine Darbringungen. Eine Blume. Einen leckeren Keks. Denkt an die schöne Musik, die euch noch im Ohr klingt. Und dann bekennt ihm etwas, was euch heute nicht gelungen ist. Wo ihr heute sagen würdet, das würde ich nach Möglichkeit nicht wieder so tun. Und dann sagt ihm von etwas Schönem, was ihr heute getan habt. Oder was ihr gesehen habt, dass jemand anderes getan hat. Den anderen respektiert oder zuvorkommender behandelt als üblich. Bittet ihn, dass er euch lehrt, mit all den Handlungen, die er euch erleben lässt, die er in euer Leben bringt. Alle Handlungen, die euch widerfahren, mit denen er euch lehrt, Erfahrungen zu machen. Und daraus zu lernen. Bittet ihn, dass er bleibt, bis an euer Lebensende. Und dann soll das heutige Meditationsobjekt euer Körper sein. Stellt euch euren Körper direkt vor euch noch einmal vor, als wenn ihr ihn anschauen könntet. Welche Haltung hat er? Ist er aufrecht? Ist das Becken in einer guten Sitzposition? Sind die Schultern etwas nach hinten gezogen und gerade? Ist der Brustkorb weit und aufrecht? Wo ist der Kopf nach vorne geneigt, nach hinten? Oder schwebt er? Und wie ist es mit den Zähnen, dem Kiefer und der Zunge? Sind die Lippen entspannt? Wie sieht euer Körper aus direkt vor euch? Wie fühlt er sich an? Seht euren Körper als goldenes Licht. Vollkommen in der perfekten Haltung. Und dann stellt euch vor, dass er zurückkommt zu eurem und in euren physischen Körper. Und dass jetzt euer Körper so perfekt sitzt und so golden leuchtet. Und dann atmet tief aus. Und mit dem Ausatmen sende ein goldenes Licht zu all denen, die dir nahestehen. Und sende ihnen dieses gute Karma. Und mit dem nächsten Ausatmen sende dieses goldene Licht an alle Wesen dieser Erde, und mit dem Nächsten ausatmen an alle Wesen auf einem Planeten, in allen Galaxien. Und wenn euch danach ist, könnt ihr die Augen wieder öffnen. Und euch strecken. Lieber Walter, würdest du...
Ja, mache ich gern. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit deinem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Wahrheit erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kamilya Tayami. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.